Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4.9 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Sarah Schäfer
und Julia Mieder.
Und heute nehmen wir dich mit auf unsere Norddeutschland-Tour zu Uta Janbeck. Und ehrlich gesagt sind wir eigentlich wegen Uta dahin gefahren, nach Norddeutschland. Oder wir haben die nächste Tour angefangen, weil wir Uta auf der Liste hatten und sie unbedingt kennenlernen wollten.
Ja, zwar richtig im Norden, so richtig, richtig in der Nähe von der dänischen Grenze.
Ja, also wir sind ziemlich, ziemlich, ziemlich lang gefahren. So, dass man sich auf so drei Viertel der Strecke überlegt, boah, ob sich das lohnt. Und die Antwort war aber mit ganzem Herzen, ja, ich möchte wieder dorthin. Wir haben so wunderschön gewohnt. Und also vielleicht müssen wir vorher anfangen. Uta, ich war mit Uta vorher per E-Mail in Kontakt und habe ihre Facebook-Seite verfolgt. Und Uta hat dort mit ihrem Mann zusammen so einen Dreiseithof gekauft und von Grund auf renoviert. Und inzwischen ist dieser Hof, in dem Ferienwohnungen vermietet werden und kleine Zimmer sind und ein Café dabei ist. Inzwischen ist dieser Hof komplett klimaneutral und die produzieren auch ihren eigenen Strom und stehen mit ganzem Herzen, die leben und lieben ihre ökologisch korrekte Lebensweise, aber komplett ohne, dass man sich irgendwie missioniert fühlt oder sich irgendwie schlecht fühlt, wenn man das selbst nicht so schafft, sondern es ist einfach deren Leidenschaft und die ziehen das in allem, was sie machen, durch und das ist so stimmig. Und genauso wie ich Uta vorher auf Facebook und in den Mails wahrgenommen habe, genauso war sie dann. Und wir sind da halt hin und haben uns total zu Hause gefühlt.
Ja, und wenn, ich weiß noch, wie Sarah sich immer vorher darauf gefreut hat, dass wir dahin fahren, weil Uta nämlich immer fast jeden Tag irgendwie bei ihren Spaziergängen irgendwelche Fotos gemacht hat und die gepostet hat. Und man hat das quasi live mitverfolgt, wie sich die Natur da oben entwickelt. Und dann war es da auch genauso. Ja. Es war wirklich, es ist so ruhig und so schön. Und man kann wirklich zu sich selber finden, wenn man da ist.
Ja.
Aber man kann nicht nur zu sich selber finden, weil wir haben nämlich noch so ein kleines eigenstimmig Norddeutschland-Treffen draus gemacht, weil, und es haben dann nämlich besucht, die Alexandra Brosowski und Jana Hansen. Die sind noch vorbeigekommen und dann haben wir einen sehr schönen Abend da verbracht und ganz viel geklönt, wie man so oft norddeutsch sagt.
Und Trümmertorte gegessen.
Oh ja.
Die vielleicht weltbeste Trümmertorte.
Auf jeden Fall die weltbeste Trümmertorte von Uta.
Ja, und ach, das wirklich, das, wir haben ja dann da nicht nur das Interview gehabt, sondern ich hatte ja auch davor und danach noch Zeit mit Uta. Wir waren insgesamt fast eine Woche dort. Mein Hund war mit dabei, der sich in den Hofhund Fritzi verliebt hat. Die zwei haben echt schön miteinander gespielt. Und ach, es war einfach, es ist ein Ort zum Seele baumeln lassen und es müsste mehr Menschen wie Uta und ihren Mann Stefan auf der Welt geben. Das ist wirklich toll. Tja, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Uta. Heute sind wir in Gelting an der Ostsee. Also wir sind eigentlich fast schon in Dänemark, wenn man so ein bisschen das Meer entlang guckt. Und mir gegenüber sitzt Uta Janbeck von Janbecks Fährhaus. Vielen herzlichen Dank, Uta, dass du heute mir gegenüber sitzt, vor allem aber, dass wir hier auf deinem wunderschönen Hof sein dürfen.
Hallo Sarah, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid.
Das merkt man tatsächlich. Wir haben jetzt nämlich schon 1-2 Tage hier verbracht bei dir und sind echt jetzt schon total tiefenentspannt und können uns gar nicht mehr vorstellen, wegzufahren irgendwie. Ich habe jetzt ja auch schon ein bisschen deinen Tagesablauf in den letzten Tagen mitgekriegt. Willst du mal erzählen, was so dein Tag üblicherweise ausmacht? Wann fängt er an? Was machst du so alles?
Oh, also üblicherweise fange ich morgens um 5 in der Küche an und backe erstmal schon mal die Brötchen fürs Frühstück. Dann gucke ich, was wir an Kuchen brauchen. Dann geht's los. Halt, ich muss ehrlich sagen, ich fange immer mit dem an, was ich gut so aus dem FF kann, weil ich morgens auch noch ein bisschen brauche, um richtig wach zu sein. Und wenn dann was da ist, was nicht so kompliziert ist, das ist dann sehr hilfreich. Das kann dann nicht so doll schief gehen. Dann backe ich den Kuchen und dann gehe ich erstmal zwischendrin rüber mit meinem Mann frühstücken in aller Ruhe. Geh dann wieder in die Küche, wo dann vielleicht meine Mitarbeiter und meine Auszubildende schon wieder da ist und starte so in den Tag dann mit allen dreien dann, also oder wir drei zusammen so. Ja, das ist eigentlich ganz nett.
Und dann gibt's Frühstück für deine Für deine Ferienwohnungs- und genau. Zimmergäste.
Genau, für die Ferienwohnungs- und Zimmergäste. Die können das dazu buchen. Und es hat sich aber rumgesprochen, dass es wohl ganz gut ist. Und es kommen auch viele Gäste von draußen, die einfach auch früh dann schon da sind und spontan kommen teilweise auch und sich überraschen lassen wollen.
Mhm. Schön. Ja. Und dann geht bei euch ja eigentlich den ganzen Tag so der Kaffeebetrieb.
Ja, das geht alles nahtlos ineinander über. Ja, wir wollen einfach den Gästen die Möglichkeit geben, ihren Tag so zu gestalten, wie sie das gerne möchten. Ne? Also die fangen halt entweder ganz früh an mit dem Frühstück, schon ab 8. Und das wird dann halt bis 1 serviert. Also für die Langschläfer ist dann auch ordentlich was dabei. Ja. Veganer, vegetarisch, alles ist da. Wir versuchen so viel, wie es geht, selber zu machen. Das, was wir nicht in den Produkten brauchen, also in unseren fertigen Produkten, das wollen wir gar nicht drin haben, das haben wir nicht nötig, weil wir einfach versuchen, über die Qualität zu punkten dann.
Mhm. Ich kann zumindest den Kuchen haben wir schon probiert, den können wir alle sehr empfehlen. Sehr empfehlen. Und nun ist, heißt es ja Jan Becks Fairhaus, also es ist ja nicht einfach nur irgendeine Anlage mit irgendwelchen Ferienwohnungen, ihr habt euch ja tatsächlich was dabei gedacht.
Ja, also wir sind gestartet eigentlich vor ungefähr 14 Jahren, haben wir hier diesen Hof gekauft und hatten uns so überlegt, okay, es sind halt sehr große Gebäude, jedes hat so ungefähr 10 mal 20 Meter an Ausmaßen, also sprich 200 Quadratmeter Grundfläche mal 3, die müssen irgendwie bewirtschaftet werden. Und man hat ebenso große Dachflächen, von irgendwoher muss das ja sich irgendwie finanzieren. Wir sind nicht keine Millionäre, wir haben nicht im Lotto gewonnen und eine alte Oma überfallen. Das ist alles so aus dem Boden von uns rausgestemmt worden. Und wir haben uns damals schon gedacht, dass wir einfach das irgendwie mit Leben füllen wollen. Und in welcher Form, das war insoweit nur klar, dass ich gesagt habe, okay, so eine Bed-and-Breakfast-Pension, das wäre so meins eigentlich. Also ich habe gerne schon immer Gäste betüdelt, in Anführungsstrichen, also gerne was für die hergerichtet und den Tisch schön eingedeckt und versucht, Menschen halt ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist, weiß jeder, der eine Familie hat, mit Pubertierenden manchmal ein bisschen anders irgendwie. Das ist halt deutlich schwieriger als bei Gästen so. Und also das war die Grundidee, eine Bed-and-Breakfast-Pension. Das nachhaltige Konzept, das ist dann dazu gekommen eigentlich, weil wir überlegt haben, dass es keinen Sinn macht, Ressourcen zu verschwenden. Also jetzt mal als Beispiel, das hat uns immer schon gestört, normales, also gutes Trinkwasser in die Toilettenspülung, also als Toilettenspülwasser zu nutzen. Ne? So, und ja, so sind wir Schritt für Schritt daran gegangen und immer nachhaltiger geworden und haben dann irgendwann gemerkt, wir kriegen das nach draußen nicht so richtig kommuniziert und haben dann den Namen umgeändert oder ja uns empfehlen lassen, das Jan Becks Fairhaus statt Jan Becks Pension zu nennen, weil Fairhaus, das bedeutet für uns einfach, es geht hier fröhlich und fair zu, also nicht nur fair gehandelte Produkte, sondern wir versuchen auch mit den Mitarbeitern fair umzugehen, die das ganze Jahr über zu beschäftigen, zu sorgen, dass sie halt eine gute Ausbildung kriegen und immer viel Input auch, dass sie halt nicht auf der Stelle stehen bleiben, also so vom Wissenstechnischen her, dass sie sich wohlfühlen einfach. Ja, und das Fröhlich kommt eigentlich daher, da haben mich die Gäste sogar darauf gebracht, dass die gesagt haben, Mensch, bei Ihnen wird aber viel gelacht. Und das fand ich eigentlich was eine ganz schöne Geschichte. Wir hatten jetzt neulich gerade eine Situation, wo es ein bisschen schwieriger war. Wir hatten jemanden im Praktikum hier und genau das hat mir gefehlt. Und das ist nachher, nachdem alles klar war, dass es eben nichts wird, so gut zutage gekommen und auf einmal wurde wieder gelacht in der Küche und auch bei den Praktikanten. Es war einfach so, als wenn da die Luft gereinigt war und alle wieder fröhlich dabei waren und dann war es gut, ne? So, weil man alle festgestellt haben, so wird das nichts, ne? So, das ist mir schon wichtig, dass es fröhlich zugeht. Dann ist es auf jeden Fall, das A steht dann für ambitioniert und anders, weil wir einfach ständig auch dabei sind, den Betrieb weiterzuentwickeln, neue nachhaltige Ideen zu finden. Wir lassen uns auch gerne inspirieren von den Gästen, also die treiben das Ganze auch immer noch ein bisschen weiter und kommen dann mit einer Idee, weil die wissen, dass wir das gerne annehmen auch, immer so, wie es passt natürlich. Und anders sowieso, weil bei uns sieht der Kuchen schon anders aus. Also wenn dann unser selbstgemahlenes Korn da drin ist, sprich rot, dann ist der Kuchen einfach, der Teig nicht weiß, sondern es ist halt ein bräunlicher Grundteig, der vielleicht einen nussigen Geschmack hat. Und wir werden halt auch häufig darauf angesprochen, ob da wirklich Nüsse drin sind. Aber es liegt wirklich nur an den guten, qualitativ hochwertigen Produkten, die wir da haben. Das I steht dann, also von dem Fair, das I steht dann für inspirierend und interessiert. Das ist eben auch so, dass wir uns von allen möglichen inspirieren lassen. Ob das Musik ist oder Texte, ich weiß, ich sitze auch ganz häufig abends im Wohnzimmer und wenn ich was höre oder Fernsehen gucke, dann habe ich immer den Stift dabei und einen Block und schreibe sofort, wenn ich irgendeine Idee kriege oder eine Inspiration, einen schönen Satz, schreibe das sofort auf. Ne? Und und dann kommt das R und das R steht für regional und ressourcenschonend. Ressourcenschonend habe ich ja schon gesagt, also das ist halt nicht nur das Wasser, wir haben hier die größte private Kläranlage im ganzen Kreis, wo wir die festen Stoffe aus den Toiletten verkompostieren und die flüssigen werden halt im ganzen Kreislauf wieder zugeführt und kommen halt in die Toilettenspülung rein. Die festen kommen dann nachher als Kompost in unsere Blumenbeete. Das ist auch eine ganz schöne Geschichte. Ganz simpel. Alle Sachen, die wir hier machen, sind irgendwie simpel und so einfach, dass sie jeder nachmachen kann. Ja, und ressourcenschonend auch dahingehend, dass wir, wenn wir was servieren, immer darauf achten, beim Frühstück zum Beispiel, dass wir alles gut portionieren, von jedem so ein bisschen da haben. Ich sage immer, zum Schnabulieren ist für jeden etwas da, aus den unterschiedlichsten Richtungen, ob das herzhaft ist oder süß, die ganzen Aufstriche, die wir machen und probieren ständig irgendwie was rum. Das letzte war jetzt die Rotkohl- oder Weißkohlmarmelade und ganz spannend eigentlich und das schmeckt total lecker zu Käse zum Beispiel. Ja, ist mal was ganz Neues. Wir haben gleich wieder ein Gesprächsthema mit den Gästen irgendwie. Oder heute habe ich zum Beispiel einen Zitronenaufstrich gemacht, wo Zucker, Zitrone und Brennnessel geschreddert werden. Und das schmeckt total lecker irgendwie. Aber es sieht halt ganz grün aus und keiner kennt's. Und alle fragen gleich, was ist das denn? So haben wir gleich schon die ersten Gespräche und die gehen eben nicht nur übers Wetter. Das ist ganz schön. Ja.
Da freue ich mich aufs Frühstück. Ja.
Und regional eben auch. Das ist eben auch ein ganz großer Ansatz von uns. Also ich bin bewusst den Weg gegangen, dass ich keine Bio-Lizenz habe, habe mich damit lange auseinandergesetzt. Wir haben ganz, ganz viele Bio-Produkte im Betrieb. Aber bei der Bio-Lizenz ist es so, dass man dann wirklich, also so wie ich das dann verstehen würde und wenn man es ganz konsequent macht, dann dürfte ich wirklich nur mit dem bestimmten Bio-Siegel Produkte haben und da kann ich dann einfach die Menschen, die mir hier vor Ort so wichtig sind, nicht mehr mit ins Boot holen. Also die Regionalität steht für mich noch über Bio. Wenn ich weiß, dass es kleine Produzenten sind, die sich das nicht leisten können, diese ganzen Siegel oder die aus bestimmten Gründen, die nicht haben wollen, die aber gut produzieren irgendwie, wo ich die Menschen kenne und die Produkte und ich weiß, wie die produzieren, dann kann ich das auch dem Gast gut rüberbringen. Und wir sind dicht am Gast und arbeiten viel mit dem zusammen. Wir erklären alles und wissen halt, wo die Sachen herkommen. Und das ist ganz häufig so, dass ich irgendwie so einen 17-Kilometer-Radius habe, wo ganz viele Produkte herkommen. Also ich war schon mal drauf und dran, so ein 17-Kilometer-Frühstück zu entwickeln. Das hat jetzt noch aus zeitlichen Gründen noch nicht so ganz hingehauen. Aber ja, schon eine ganz schöne Geschichte. Mhm. Und so baut sich das Fairhaus zusammen. Alles unter einem Dach und die Hauswirtschaft mittendrin. Mhm.
Hauswirtschaft ist ein gutes Thema, denn du bist ja Hauswirtschaftsmeisterin.
Mhm.
Und du hast gesagt, seit 14 Jahren habt ihr hier den Fährhof oder das Fährhaus. Und oft ist es ja so, dass Menschen, die so ein Bed and Breakfast oder sowas haben oder so ein Haus, wie ihr es habt, dass das in der Familie liegt.
Mhm.
Bei dir nicht. Wie bist du überhaupt so diesen Weg hierher gegangen? Was sind die Stationen?
Naja, so ein bisschen in der Familie liegt es schon. Ja. Also ja, das, also gut, den Hof, den haben wir gekauft. Das war eine Ruine, als wir es hier gekauft haben und das Ganze aus dem Boden gestampft haben. Aber die Tendenz zur Gastronomie, das kommt eigentlich über meine Familie im Grunde genommen. Meine Eltern oder mein Vater war gelernter Kellner und hat mit meiner Mutter zusammen halt am Wochenende irgendwo gekellnert. Dann gab es die Situation, okay, das war so ein typischer Gasthof, wo tolle Feiern damals stattfanden. Und naja, so haben die sich ihr Haus finanziert. Und wir Kinder waren erst bei Oma immer, dann durften wir mit übers Wochenende, wenn die gekellnert haben, haben da bei deren Oma dann, die da zu einem Gasthof gehörte, dann erst gesessen und Fernsehen geguckt und später war mir das irgendwie zu blöd. Ich weiß gar nicht, wie oft ich da Titanic geguckt habe. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne mithelfen. Was kann ich tun? Hab vom Kartoffelschälen bis zum Abwasch und nachher servieren mit meinem Vater. Das war das Schlimmste eigentlich, weil der das nicht, also ich habe es technisch halt nicht so drauf wie er gehabt. Und da hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, das immer nachzuvollziehen. Und aber so bin ich halt da rangekommen, eigentlich an die Gastronomie. Rundherum Onkels und Tanten waren auch in der Gastronomie beschäftigt. Und so wusste ich halt auch schon, was passieren kann, dass es eben einfach auch Situationen gibt, die belastend sind für die Familie. Man arbeitet immer an den Tagen, wenn alle anderen frei haben. Mhm. Man hat viele Feiertage oder so, wo man nicht weg kann zu irgendwelchen Feiern in der Familie, die mitbesuchen und ist schon sehr angebunden. Das ist ein sehr stressiger Beruf. Man muss ziemlich, ja, immer ad hoc auch reagieren können, irgendwie von einer Sekunde auf die nächste, halt sich auf neue Situationen einstellen. Ich habe gesehen, was in Familien so passieren kann, wenn die Beziehungen darunter leiden. Ich habe Betriebe kaputt gehen sehen und ja, und trotzdem habe ich gedacht, na ja, eigentlich ist das gar nicht so schlecht. So, dann habe ich selber aber ganz früh eine Familie gegründet, habe kurz vorm Abi alles hingeschmissen, was mit Schule und Ausbildung irgendwie zu tun hatte und habe gesagt, okay, wer A sagt, muss auch B sagen. 4 Kinder groß gemacht und ich glaube, denen einen ganz guten Start ermöglicht. Und dann irgendwann, da waren die, keine Ahnung, ich glaube, die Jüngste war 16 oder so. Nee, gar nicht, Entschuldigung, das war viel früher. Hatte ich einen Autounfall direkt bei uns vor der Haustür. Und der Anwalt hat zu mir gesagt, naja, eigentlich mit Schmerzensgeld, es wird nicht so viel werden, weil sie haben ja nichts gelernt. Und ja, das war für mich so die zündende Idee zu sagen, okay, eigentlich hat mich das wütend gemacht und daraus habe ich dann geguckt, irgendwie, worauf kann ich eigentlich gründen? Ja, okay, ich hatte bis dahin ganz lange schon den Haushalt geführt und bin dann irgendwann darauf gekommen, dass Hauswirtschaft vielleicht für mich das Richtige ist. So, und habe einen Weg gefunden, das auf dem zweiten Bildungsweg zu machen. Und habe das irgendwann dann tatsächlich gestartet. Und eigentlich war das genau zu der Zeit, also der Start von der Ausbildung, als wir den Hof hier gefunden haben. Genau, das war zu der Zeit. Und dann bin ich einmal die Woche nach Rendsburg gefahren, an die Landwirtschaftskammer, habe da nette Frauen und einen netten Mann kennengelernt und mit denen halt zusammen 2,5 Jahre eine schulische Ausbildung einmal mittwochs gemacht und hab dann irgendwann mein Hauswirtschaft da abgeschlossen und dann nachher später den Meister auf dem gleichen Weg eigentlich obendrauf gesattelt.
Mhm. So kannst du jetzt ausbilden und weitergeben, was dir wichtig ist.
Ja. Und wenn man dann so zurückblickt irgendwie, habe ich dann auch gemerkt, okay, meine Großmütter, die eine wenigstens war halt in Stellung, wie das früher man so sagte, und war Hauswirtschafterin, ne? So im Grunde genommen. Mhm. Haben die mich da eigentlich rangeführt.
Mhm. So schließt sich manchmal der Kreis. Ja. Ne? Du hast gesagt, es war so ein bisschen die Wut, oder du warst ein bisschen wütend, und das hat dich dann dazu gebracht, nochmal diesen Weg zu gehen. Mhm. Was war denn das ausschlaggebende Gefühl, hier diesen Hof zu kaufen und das dann tatsächlich umzusetzen?
Den Hof zu kaufen. Also der Wunsch war da, aus der Stadt wegzugehen eigentlich. Also wir hatten in Ahrensburg, das ist im Hamburger Raum, gehört aber schon zu Schleswig-Holstein, gewohnt, dicht an der Bundesstraße dran. Also ich glaube, von Hauskante zur Mitte der Straße waren es 8 Meter. Also demzufolge war es auch ziemlich laut hinten am Ende des Grundstücks. Da fuhren die Dieselloks nach Skandinavien, also das war die Hauptroute. War aber andersrum auch gut, weil das waren ganz, ganz lange, schmale Grundstücke. Die Kinder hatten da ihr Paradies mit einer riesigen Sandkiste und konnten toben und machen und tun. Und ich brauchte nie sagen, seid mal leise, das stört irgendwen. Ne, so, also das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Die ganze Infrastruktur war natürlich da, die man halt so dann mit 4 Kindern gerne in Anspruch nimmt, vom Kindergarten bis zum Arzt angefangen. Das war alles gut, so wie es war. Und dann haben mein Mann und ich beide in der Hamburger Innenstadt gearbeitet. Und irgendwie festgestellt, dass uns das beiden zu viel ist, zu laut, zu dreckig, irgendwie dieser Druck, die hat's von den Menschen. Ja, einmal habe ich gemerkt, irgendwie, ich hatte frei und bin in der Innenstadt gewesen in Hamburg und habe mich mitreißen lassen von diesem ganzen Sog. Und irgendwann habe ich wirklich, bin stehen geblieben und habe gedacht, wieso läufst du jetzt eigentlich? Du hast doch Zeit, ne, so. Aber man ist so in diesem Mitreißen mit in dem Strudel drin, dass man sich Schwierigkeiten hat, sich dem zu entziehen, dann auch so. Ja, und dann sind wir erst auf die Suche in Schweden gegangen und haben überlegt, okay, da ein Ferienhaus zu kaufen. Dann wurde dieser Wunsch nach weg aus Hamburg oder aus der Region halt immer intensiver. Und wir haben tatsächlich auch überlegt, da zu wohnen. Hatten dann aber zwischendrin immer mal ein Wochenende bei meiner Schwägerin, die auf der anderen Seite von der Schlei gewohnt hat, verbracht und festgestellt, dass die Region hier um die Schlei sehr viele Züge aus Skandinavien hat, ne, so, und dass wir das ganz schön finden, ja. Ja. Und sind immer an einem Hof vorbeispaziert, der oben auf einem Berg lag. Und oder auf einem Hügel. Berg ist ja für Schleswig-Holstein ja untypisch. Und von dem konnte man das Meer sehen. So, und wir hatten in Skandinavien ein ganz tolles Café kennengelernt, das Café Utsikten. Und das Café Utsikten liegt auf dem Hollandsåsen in Schweden, in der Halmstedter Bucht. Und man hat einen ganz tollen Blick dahin. Läuft so ganz unkonventionell für meine damaligen Verhältnisse. Und zwar ist es so, dass man mit einem Korb an den Tresen geht, dann wird einem das, was man gerne möchte, da reingestellt, man bezahlt, also es ist halt so eine kleine Form von Selbstbedienung, und geht dann mit dem Korb in den Garten und sucht sich da einen schönen Platz. Und was für, das ist ja nun auch schon 16 Jahre her oder so, für damalige Verhältnisse noch sehr ungewöhnlich war. Man hatte eine große Truhe draußen im Garten stehen und die Kissen da drin, und jeder nahm sich das, und ich fand das total faszinierend. Und an diesem Hof an der Schlei oben auf dem Berg sind wir immer längs spaziert, und ich habe immer gesagt, das ist so wie in Schweden, das ist so wie beim Café Utsikten, und da könnte man dies und jenes machen, und dann ist das tatsächlich so wie im Film gewesen. Die beiden Besitzer sind kurz hintereinander verstorben. Und meine Schwägerin hat das dann rausgefunden und hat dann über Bäcker und Friseur rausgefunden, wer da zuständig war, und hat uns das dann mitgeteilt. Wir haben uns dann auch darum gekümmert. Aber ganz viel gemacht, auch schon auf dem Bauamt gewesen und so und Pläne geschmiedet, was man alles machen könnte. Und dann kriegten wir aber einen Anruf und es ist dann in der Familie, also in deren Familie geblieben. Das ist letztendlich auch gut so. Irgendwie denke ich immer, alles hat so seinen Sinn und ich habe mich dann sofort an den Computer gesetzt und im Internet geschaut, was es dann sonst so gibt und habe diesen Hof auch sofort gefunden. Also tatsächlich auch gleich war der dabei. Er sah ziemlich schlimm aus. Alle haben sich die Haare gerauft, als ich das gezeigt habe und gesagt habe, okay, und das könnte man machen. Ich glaube, da kann ich ein bisschen mehr sehen oder reinsehen in Sachen auch, die andere erstmal noch nicht so nachvollziehen können. Ne? So, und ja, viele haben auch gesagt, wir hatten unser Haus in Arnsburg über die ganzen Jahre halt sehr viel, mit sehr viel Mühe und Liebe und ganz viel Geld auch renoviert und tollen Wintergarten angebaut. Und es war jetzt so richtig schön. Und dann haben wir es verlassen. Und das konnten viele halt einfach gar nicht so richtig verstehen aus unserem Freundeskreis. Ne? So, ja. Aber für uns war es einfach wichtig, Platz zu haben, eine frische Luft irgendwie und nicht so viele Menschen rundherum. Ja, und jetzt haben wir hier so unser eigenes kleines Dorf in Anführungsstrichen geschaffen. Ja. Und dann kommt vielleicht auch dazu, dass ich viel zu viel Bullabü gesehen habe.
Das passt, ja. Das passt allerdings. Das ist ja wirklich so ein kleines Bullabü-Paradies.
Ja.
Herrlich. Heute Morgen war eine Schulklasse hier, der du ein bisschen, die Natur gezeigt hast. Mhm. Gezeigt hast, wie viel man aus der Natur eigentlich machen kann und dass man mit der Natur was über Kneipp erzählt und was man mit der Natur machen kann. Ganz besonders spannend fand ich aber, dass sie aus dem Bus ausstiegen auf eurem Parkplatz und zuallererst Autos entdeckt haben. Ich habe nämlich hier ganz besondere Autos stehen, willst du mal erzählen?
Ja, was bei uns zum Konzept dazu gehört sind die ist die Stromerzeugung. Also wir erzeugen halt 170% des Stroms, den wir eigentlich für den Betrieb brauchen, selber. Also viel, viel mehr, als wir eigentlich für den Betrieb brauchen. Und speisen den eben jetzt nur noch bedingt ein, sondern versuchen eigentlich alles, was wir hier selber an Investitionen getätigt haben, dem Betrieb zugutekommen zu lassen. So. Und ein Mittel halt davon sind halt unsere Elektroautos. Und wir haben angefangen mit einem kleinen Renault, kann ich doch so sagen, oder? Renault Zoe und ja, das ist eigentlich gekommen, weil unser altes Auto kaputt war. Wir uns überlegt haben, okay, den Strom müssen wir doch irgendwie nutzen können. Und dann war der Zeitpunkt auch da, dass man die bezahlen konnte. Genau, das war noch der Knackpunkt eigentlich. Früher waren die ja so teuer, jetzt geht's halt schon. Und die werden immer günstiger. Und wir hatten in Anführungsstrichen den Fehler gemacht, eins übers Wochenende auszuleihen. Das kann ich nur jedem raten, aber Vorsicht, man ist infiziert dann. So, und hatten den dann hier und haben dann auch ganz schnell beschlossen, einen zu kaufen. So, und es ist eben nicht nur bei dem Renault geblieben. Wir haben dann auch irgendwann gesagt, okay, unserer Mitarbeiterin wollen wir was Gutes tun und wollten auch den Betrieb hier CO2, also klimaneutral, aufstellen. Und dann ist es, wenn man bei den Berechnungen guckt, ist der Faktor, den die Mitarbeiter reinbringen, wie sie halt hierher kommen, wird mitgerechnet und ist für uns dann eben das Problem gewesen. So, und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen ein kleines gebrauchtes Auto und elektrisch halt und stellen ihr das zur Verfügung. Sie war auch erst sehr skeptisch, aber jetzt ist sie total angefixt, würde man sagen, und hat auch schon ihren Freund angesteckt. So, und kommt hier zur Arbeit mit ihrem kleinen Elektroauto, stöpselt das an irgendwie und es lädt halt in der Zeit den Strom vom Dach irgendwie, der dann aus der Sonne kommt oder eben auch über unsere Blockheizkraftwerke, die wir in der Scheune stehen haben, und fährt wieder mit gutem Gefühl nach Hause. Irgendwie hat die Auszubildende auch noch mit dabei und das ist einfach, ja, für uns eine ganz schöne, nicht nur eine Marketinggeschichte, sondern einfach auch schön, wenn man Menschen anstecken kann.
Du hast gerade angesprochen, ihr werdet bewertet. Also ihr habt tatsächlich, wir hatten es zum Beispiel bei der Torte, dass du gesagt hast, naja, Mandeln da rein und es gibt so und so viele Punkte und das ist schwierig, weil die hergekarrt werden müssen.
Ja.
Was ist, kannst du kurz dazu was sagen? Ich glaube, ja, das weiß nicht jeder.
Also es ist einmal so, dass wir diese klimaneutrale Berechnung haben anstellen lassen für den ganzen Betrieb. Da ist wirklich alles, du musst dich nachrechnen, beibringen, irgendwie, wie viel Maschinenwäsche gewaschen werden, wie viel Kilo Wäsche, wie viel Kilo Waschpulver und Putzmittel, was wir an Lebensmitteln kaufen, wo wir das herbeziehen, irgendwie, was das für Labels auch hat, also das wird dann auch noch ein Unterschied. Wie viel Strom wir verbrauchen, wie viel wir erzeugen, wie wir mit unserem Wasser umgehen. Also der ganze Betrieb wird komplett durchgecheckt für diese Klimaneutralität oder beziehungsweise für den CO2-Ausstoß, für den Fußabdruck. Und dann ist es so, das, was dabei rauskam, da haben wir gesagt, okay, wir möchten jetzt richtig klimaneutral sein und kompensieren das dann. Also wir haben hinten bei unserem Hof gehören 4 Hektar Land dazu. Da machen wir ganz viele Maßnahmen. Wir haben kleine Biotope angelegt, ob das das Einfachste ist, ein Holzhaufen, ein Totholzhaufen. Wir haben Teiche angelegt, wir haben Knicks aufgesetzt und machen ganz viele Sachen. Aber das zählt in dem Fall nicht dafür. Man braucht eine Fläche, die halt wo man Zertifikate kaufen kann. Und es gibt ein Projekt hier in Deutschland, was ich gerne hier direkt in der Nähe, was ich gerne unterstützen will. Die sind aber noch nicht so weit mit ihren Zertifikaten. Die werden dann auch deutlich teurer sein als die, die ich jetzt gekauft habe. Und jetzt habe ich welche bei einem Projekt, also das Geld praktisch, was wir rechnerisch für diese Klimaneutralität haben müssen irgendwie oder was da berechnet worden ist, das haben wir in einem Projekt in Äthiopien da reingegeben für eine Wiederaufforstung. So und Äthiopien daher, weil ich einfach, ja, wie viele halt von Karl-Heinz Böhm damals bei Wetten, dass einfach das noch so vor Augen habe irgendwie, dass ich und das ganz, ganz lange begleitet habe, weil ich einfach auch in einer UNESCO-Projektschule war, die ja, Karl-Heinz Böhm ganz lange begleitet hat und das Projekt Menschen für Menschen. Mhm.
Das können wir auch mal verlinken, für die, die es tatsächlich nicht kennen.
Ja.
Machen wir es mal unten rein und sammeln auch von dir noch ein paar Links zu all den Maßnahmen, die ihr hinten habt. Ihr habt auch ein Insektenhotel, ich bin vorbeilaufen gesehen, da ist unheimlich viel, das ist echt ganz spannend zu sehen.
So, und dann, das ist die andere Sache ist dann das Feinheimisch. Und zwar ist Feinheimisch, muss man sich vorstellen, so ähnlich wie Slow Food, aber auf Schleswig-Holstein bezogen. Also der Sinn ist, Produkte aus der Region zu verwerten, gute Produkte zu haben, einen hohen Anspruch an, wird an die Produzenten gelegt, da geht es schon los bei Tierproduzenten zum Beispiel, wird wirklich die Futtersorten und so, das wird alles überprüft, das muss belegt werden, irgendwie wie gefüttert wird, wie die Tiere gehalten werden, wie werden Sachen hergestellt dann weiter. Und dann wird das Ganze auditiert und da wird eben auch genau geguckt, irgendwie anhand von ein paar Rezepten. Ich glaube, 5 Rezepte werden bei mir halt immer durchgeguckt. Wo kommen die Sachen her eigentlich? Und danach wird berechnet. Und es ist so, dass um bei Feinheimisch mitmachen zu können, muss man mindestens 60% der Produkte aus Schleswig-Holstein haben. Und wir liegen bei 86%. Und ich kriege immer den Rat, eigentlich die Torten rauszulassen, weil einfach da Mandeln drin sind, die wir ja hier in Schleswig-Holstein nicht so sehr haben. Ja, ja, das ist das. Und so ähnlich wie bei Slow Food ist es eben auch den Feinheimischen wichtig, Rezepte wieder an die Menschen zu bringen, Traditionen wieder an die Menschen zu bringen, ihnen Sachen zu erklären, also man geht auch in die Schulen rein und macht da Unterricht oder es gibt so eine Art Schnipseldisco und ja, ganz viele Möglichkeiten da, sich irgendwie mitzumachen.
Was ist eine Schnipseldisco?
Das macht eine Kollegin von mir, die macht das, glaube ich, aber für Slow Food und da geht es darum, aus Sachen, die man sonst einfach vielleicht ausrangieren würde, weil die Kartoffel krumm ist, ne, so gemeinsam was zu schnippeln und da was zu kochen und dann wird getanzt und ist Musik dabei und es wird ein lustiger Abend eigentlich gemacht, ja. Und sehr trotzdem schön. Halt mit diesem, ja, Gefühl von Gemeinsamkeit und ja, doch was lernen auch, ja,
ranführen. Das mit Kindern oder mit Erwachsenen?
Ich glaube, so sowohl als auch. Ja.
Klingt nach Spaß jedenfalls. jetzt hast du ja gesagt, ihr entwickelt euch immer weiter. Mhm. Das sieht man hier auch am Hof. Da ist viel in der Mache. Es ist irgendwie, man hat das Gefühl, hier steht nie was still und trotzdem ist es sehr entspannt und entspannend. Was ist denn so deine Vision für die Zukunft? Vielleicht für euch, aber also für den Hof direkt, aber auch so ganz grundsätzlich.
Das ist ganz witzig, dass du das so jetzt fragst. Ich habe gerade heute Morgen, als ich für die Kinder ein großes Papier rausgesucht habe, um mit dem was auszuarbeiten, einen großen Bogen gefunden, wo ich meine Vision draufgeschrieben habe für 2023, die ich in irgendeinem Seminar für Unternehmer aufgemalt habe. Und da war es einfach so, dass ich oben irgendwie in Wolken auf dem Liegestuhl oder auf dem Schaukelstuhl sitze und gucke, wie das hier alles so läuft, in welcher Form auch immer. Und ja, dem ganzen Treiben hier zugucken kann. Ich habe bis dahin ein ganz großes Netzwerk gebaut und ich glaube, da bin ich auf dem besten Weg dahin mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen und habe ja eine tolle Familie und Menschen so um mich rum. Ja, das ist so eigentlich die Vision. Egal, was es ist nachher irgendwie, also wir haben jetzt was Tolles aufgebaut und in welche Richtung das geht nachher, ob wir das nachher irgendjemandem aus der Familie übergeben oder ein generationsübergreifendes Wohnprojekt draus machen oder ich weiß nicht, das Verkaufen auch irgendwie. Wir haben so unseren Ruhepol gefunden und aber auch gemerkt irgendwie, dass ja wir uns auch wichtig sind und ja auch für uns leben möchten und uns unsere Zeiten dann jetzt auch nehmen. Also ich werde jetzt auch im November dann halt das Café über den Winter bis zum Februar dann zumachen und einfach sagen, okay, ich fahre dann mal ein bisschen rum. Ne? So, ich genieße die Wochenenden und mache das, was andere tun, dann eben auch so für mich. Und ich glaube, ich habe eine tolle Gäste-Klientel, die das verstehen und die klatschen dann auch eher, dass ich den Schluss jetzt gefasst habe. Nicht, weil sie jetzt keinen an dem irgendeinen November-Sonntag dann keine Trümmertorte mehr essen müssen, sondern weil sie einfach sehen, dass wir uns hier sehr einbringen und uns das gönnen, dass wir dann einfach auch mal mehr für uns machen. Mhm. Ja.
Und meine Lieblingsfrage zum Schluss. Wenn du ein magisches Mikrofon hättest, mit dem du einen Impuls in alle Köpfe der Menschen auf der Welt einpflanzen könntest, was wäre das?
Einer ist ja schwer. Also mein Motto ist einfach, geht nicht, gibt's nicht. Also wenn mir jemand entgegnet, das geht so nicht oder das macht man so nicht, das ist eigentlich für mich mehr Motivation, irgendwie noch das gerade dann so zu machen. Weil auch gerade egal, was wir machen, ob das nachhaltig ist oder Nachhaltigkeit ist oder dieses ganze Projekt irgendwie oder auch die, das, als wir das initiiert haben oder jetzt auch mit das Thema Elektromobilität, da sind wir auf ganz, ganz viele Widerstände getroffen irgendwie. Und ich merke das auch immer noch, dass es bei vielen Menschen so in den Köpfen drin ist und die sollen sich einfach gerne auch woanders informieren, gerne irgendwo Mut holen, Sachen auch zu erleben und ja, eigentlich ist das, also das beste Beispiel ist es, egal ob ich Sebastian Kneipp nehme oder jetzt Louis Palmer, der halt mit seinem Solartaxi die Welt umrundet hat und beide waren als Kinder schon so in ihren Wünschen und Träumen verhaftet und haben die nachher tatsächlich auch umgesetzt in ihrem Leben. Und das ist einfach das, was ich auch gerade Kindern gerne mitgeben möchte und Erwachsenen eben auch. Bleibt bei euren Träumen irgendwie. Es gibt einen Weg, die umzusetzen. Und wenn es vielleicht nicht immer auf dem geraden Weg geht, es gibt auch Umwege, die man gehen kann. Ja, ich glaube, das ist das, was ich anderen und was ich schaffe, das schaffen ja auch andere sowieso. Ja.
Liebe Uta, ich danke dir von Herzen.
Das war schon vorbei?
Ja, ist schon vorbei. Wir haben jetzt zum Glück noch ein paar Tage zum Quatschen und ich habe jetzt die einmalige Gelegenheit, mir mal fast alle Ferienwohnungen mit dir anzugucken, noch ein paar Fotos zu machen. Ich danke dir ganz herzlich und ja, vielen Dank.
Gerne.
Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Nach jeder Staffel machen wir eine Folge, in der wir all deine Fragen beantworten. Also schreib uns einfach an hallo@eigenstimmig.de. Wir freuen uns nämlich echt über jede Nachricht. Und wenn es dir gefallen hat, dann wäre es großartig, wenn du uns bei iTunes bewertest. Denn je besser unsere Bewertung dort ist, desto mehr Menschen hören die Geschichten unserer großartigen Interviewpartnerin. Mehr Infos und einen Blick hinter die Kulissen gibt's bei eigenstimmig.de, bei Instagram und bei Facebook. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.